Ich hoffe, dass ihr eure Bibeln dabei habt und den Schreibblock. Es gibt noch viel zu hören, viel aufzuschreiben, viel Hausaufgaben. Heute Nachmittag habe ich versucht, diesen Schwerpunkt zu setzen, wenn wir diese Liebesbeziehung vertiefen wollen zum Herrn, wenn wir erleben wollen, wenn unser Herz erfasst wird von Leidenschaft für Jesus, dann kommt das nicht einfach nur, weil wir mal so einen kleinen Wunsch haben und weil wir sagen, ach Herr, das wäre doch schön, sondern es ist das Ergebnis eines Lebensstils. Und diesen Lebensstil müssen wir sehen als Willen Gottes und wir müssen dazu Ja sagen und wir müssen jede Hoffnung in uns zerstört bekommen, dass es bei uns vielleicht leichter und anders und schneller klappen könnte. Ohne diese Hingabe, ohne diesen Fleiß, ohne diese Disziplin, ohne diese intensive Art des Lebens mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist uns gegeben, um tiefe Veränderungen in uns zu bewirken. Und wir brauchen Veränderungen in uns, damit wir fähig werden, die Liebe Gottes zu sehen, und dann von der Liebe Gottes entzündet zu werden und selber ihn dann zurückzulieben. Leidenschaft mit Jesus beginnt nicht damit, dass wir irgendwie versuchen, ihn zu lieben, sondern es beginnt damit, dass wir ihm Raum machen und ihm erlauben, seine Liebe uns zu offenbaren. Die Liebe Gottes besteht nicht daran, dass wir ihn zuerst geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Und dass er Gelegenheit hatte, weil wir sie ihm gegeben haben, diese Liebe tatsächlich uns zu zeigen. Und so viele Kinder Gottes erlauben sich diesen Luxus, dass sie sagen, ja, ich weiß, dass Gott mich liebt, aber das ist kein Verlangen. Ich will die Liebe Gottes erfahren. Aber Heilung und Wiederherstellung und Freisetzung kommt nicht durch ein verstandesmäßiges Wissen, dass Gott Liebe ist, sondern dadurch, dass wir diese Liebe erleben, diese Annahme, diese Gegenwart, die uns solchen Frieden gibt, solche Geborgenheit, die müssen wir schmecken, sehen, fühlen. Es ist wahr, dass wir nicht Gefühlen hinterherlaufen und dass wir nicht von Gefühlen abhängig sind. Aber das darf uns nicht zu der Idee führen, Gefühle in unserer Beziehung mit dem Herrn seien nicht wichtig. Sie sind extrem wichtig. Und die Frage ist, wie kommen diese Gefühle zustande? Und die Gefühle von geliebt sein und ihn wieder zu lieben, kommen nicht dadurch zustande, dass wir Gefühlen hinterherrennen, sondern dadurch, dass wir ihm hinterherrennen und ihm unser Herz bringen und ihm erlauben, in uns ein tiefes Werk zu tun. Und der erste wichtige Bereich, den ich versucht habe, ein bisschen zu beschreiben, und man müsste eigentlich noch viel, viel weiter dort hineingehen, ist diese Hingabe an das Wort Gottes. Gott kann getrennt von seinem Wort nicht in uns wirken. Und er wird es nicht tun. Er wird es nicht tun. Ich werde heute Abend dann den zweiten Fokus dann setzen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Aber der Heilige Geist kommt dort, wo das Wort geehrt wird. Der Heilige Geist beginnt dort, sich auszubreiten, wo das Wort Gottes geehrt wird. Und deswegen brauchen wir diesen Lebensstil des fleißigen Umgangs mit dem Wort. Und das ist viel, viel mehr als nur ein Kalenderblatt abzuzupfen, bevor wir schnell aus dem Haus rennen. Oder meinetwegen auch treu und brav irgendwie unser Kapitel zu lesen in der Bibel. Es geht um mehr als nur zu lesen. Es geht darum, das Herz aufzumachen und zu erlauben, dass das Wort geschrieben wird auf unser Herz. Es muss uns füllen, es muss leben in uns, es muss bleiben in uns, es muss hineinkommen und es muss bleiben. Und ohne dass wir Zeit verbringen und ausharren und warten, dass Gott durch das Wort handelt, wird es nicht geschehen. Das verlangt von uns, dass wir unser Leben anfangen zu disziplinieren und dass wir sagen, ich brauche meine Zeit mit Gott, eigentlich dringender, als ich mein Essen brauche. Ich kann auch auf Essen verzichten, aber ich kann nicht auf die Gemeinschaft mit Gott verzichten. Und wie viele Kinder Gottes erlauben sich diesen Luxus? Weil niemand weiß das, niemand sieht das, niemand fragt danach. Und ob sie das nun haben oder nicht, was macht das für einen Unterschied? Es macht allen Unterschied. Weil Gott uns geboten hat, fleißig im Umgang mit seinem Wort zu sein. Es beginnt damit, dass wir zunächst einmal Inventur machen und durch das Wort Gottes herausfinden, wo überhaupt von unserem Verständnis verkehrte Ansichten, verkehrte Vorstellungen über das Christsein, über das Leben mit Gott da sind. Paulus sagt, wir müssen, um aus der Anpassung an der Welt, an die Welt herauszukommen, wir müssen unser Denken erneuern. Das heißt, unser Denken in Übereinstimmung bringen mit Gott. Und wie können wir das tun, wenn wir Gottes Gedanken nicht kennen? Und Gott hat uns sein Buch gegeben und da sind alle wichtigen Gedanken, die wir kennen müssen, sind dort enthalten. Und wie viele Leute trifft man, die eine selbstgemachte Fantasiebeziehung zu einem Gott haben, der nicht der Gott der Bibel ist? Und sie stellen sich irgendwas vor, aber das hat mit den Realitäten nichts zu tun. Vor einiger Zeit sprach die Elke mit einer Pastorin und es hat sich dann irgendwie so ergeben. Auf einmal kam sie dann auf diese Babybesprenkelung zu sprechen. Und ja, die Frage war, ja, gut, das verlangt jetzt deine Kirche. Aber was verlangt Jesus und was wird er einmal sagen, wenn du vor ihm stehst? Kannst du dann sagen, ja, das war in unserer Kirche so und die Kirche wollte das so? Wird Jesus sagen, ach so, ja, verstehe. Klar, natürlich. Man soll ja untergeordnet sein, man muss ja gehorsam sein. Wird Jesus das sagen? Was wird Jesus sagen, wenn du einmal vor ihm stehst? Und diese Frau sagt, na ja, was Jesus über unseren Dienst sagen wird, das können wir ja sowieso nicht wissen. Hallo. Gott hat uns sein Buch gegeben. Gott gibt uns seine Gedanken. Und wie er denkt, das wissen wir aus seinem Buch. Und wie er unser Leben und unser Dienst beurteilt, das wissen wir, wenn wir seine Gedanken und seine Maßstäbe kennen. Er ist nicht der unbekannte Gott, dem wir irgendwie so gut wie es nur verstehen, dienen, aber wir wissen nie, ob das wirklich das ist, was er haben will. Und am Ende, dann stehen wir vor ihm und dann haben wir die große Überraschung, eigentlich hat er das alles ganz anders gemeint. Und wir haben das nur falsch verstanden, ihr Lieben. Man kann nicht einem Gott dienen in Mutmaßung und im Verdacht und hoffentlich wird das irgendwie klappen. Sondern er hat uns ganz klar gesagt, wie er über die Dinge denkt. Ganz klar. Und Christsein bedeutet, sich unter die Herrschaft Christi zu stellen. Und es bedeutet, damit ernst zu machen, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Du hast Recht und ich habe nicht Recht. Und ich folge dir und ich erwarte nicht, dass du mir nachfolgst, sondern ich folge dir nach und ich übernehme deine Gedanken. Ob die mir passen, ob die anderen passen, ob die meiner Umgebung passt, ob das frommen Leuten passt, das ist völlig egal. Weil wir sind für ihn da und wir sind dafür da, den Willen Gottes zu tun. Komm, wir schlagen einmal Römer 12, Kapitel 2, Römer 12, Vers 2, schlagen wir einmal kurz auf. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Gefällige und Vollkommene. Wenn wir unsere Gedanken nicht erneuern, wenn wir unsere Gedanken nicht unter die Herrschaft Christi bringen, wenn wir seine Gedanken nicht übernehmen, sind wir grundsätzlich überhaupt nicht in der Lage zu verstehen, was der Wille Gottes ist. Wir sind nicht in der Lage. Und darum tappen so viele im Dunkeln. Es gibt ganz klare Anweisungen über ganz wichtige, grundlegende Themen des Christseins. Und die werden ignoriert mit Hinweis auf die Tradition und ich kenne den und das ist ein großer Mann Gottes und der legt darauf auch keinen Wert und ich kenne diese Kirche und die ist ja auch gesegnet und die beachten das auch nicht. Ihr Lieben, wir können uns auf nichts anderes berufen. Wir können nicht sagen, ja, die oder jene. Wir stehen vor Gott eines Tages. Und er wird sagen, hab ich dir nicht mein Wort gegeben? Habe ich dir nicht ganz klar gesagt, was mein Wille ist? Und Gott hat seine Gedanken dargelegt über Gemeinde, über die grundlegende Station des Christseins. Und Millionen von Menschen nennen sich gläubig und ignorieren die klarsten Anweisungen im Worte Gottes. Und haben tausend Erklärungen, warum das heute nicht mehr so und warum das nicht passt und warum das eigentlich gar nicht so gemeint ist und so weiter. Und dann fragen wir uns, ja, warum haben wir kein Wirken des Heiligen Geistes in unserem Land? Und die einen sagen, ja, das sind die Freimaurer. Die haben uns alle verzaubert. Und das sind die alten Sünden der Germanen und das ist dies und das ist jenes und so weiter. Und wir haben tausend Theorien, warum wir so wenig von Gott in unserem Land haben. Wir müssen zurückkommen zum Wort. Zurückkommen zur Wahrheit. Und es ist einfach eine Täuschung, von der Herrschaft Christi in unserem Leben zu reden, während wir stur an religiösen Traditionen festhalten. Es ist eine Täuschung, eine fromme Täuschung. Sag doch mal Amen. Amen. Danke. Aber sag nur Amen, wenn du es wirklich glaubst, wenn du wirklich überzeugt bist. Nicht nur, weil du brav sein willst. Du musst überzeugt sein, sonst keine Amen, bitte. Amen. Oh, ihr Lieben, wir müssen Gottes Gedanken erforschen. Und wir dürfen nirgendwo Vorbehalte haben. Wir dürfen nicht sagen, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir können uns eine Menge Dinge nicht vorstellen. Aber das darf nie die Begründung sein, dass wir eine Wahrheit nicht ergreifen. Erst ergreifen wir eine Wahrheit. Und wir dürfen sagen, ehrlich gesagt, ich kann mir das kaum vorstellen, aber ich habe es schon ergriffen. Ich weiß, es ist so. Und alles, was in mir dagegen spricht, ist Lüge, denn Gottes Gedanken sind wahr. Und dann kann Gott uns verändern. Aber viele halten die Wahrheit auf Abstand mit der Begründung, ja, irgendwie finde ich das komisch. Irgendwie passt es nicht. Irgendwie finde ich das altmodisch. Irgendwie fühle ich mich dabei nicht wohl. Ja, viele Menschen reagieren so, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden. Ob wir uns wohlfühlen, ob das passt, ob andere das bejubeln, das spielt alles gar keine Rolle. Steht es in Gottes Buch, dann ist es nun einmal so. Fertig. Und um es zu erleben und zu genießen, muss Gott in uns arbeiten. Und er wird nur in uns arbeiten, wenn wir zunächst uns beugen vor seinem Wort und sagen, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus hat gebetet, Vater, heilige sie. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Das Wort Gottes ist Wahrheit und Heiligung, also eine Veränderung hinein in das Bild Jesu, in eine Übereinstimmung mit Gott, in eine Herzensbeziehung, kann nicht stattfinden ohne Wahrheit. Es ist völlig unmöglich. Wir sind aufgezogen und geprägt worden und verprägt worden von einer Welt, die von Gott nichts wissen will. Und diese Welt hat eine völlig verkehrte Lebensphilosophie. Und die haben wir aufgenommen. Und die meisten Dinge davon nicht per Entscheidung, sondern einfach per Prägung. Aber jetzt gehen wir in das Wort. Und das Wort Gottes offenbart uns Lügen über uns selbst, über das Leben. Und wir sehen, das Reich Gottes funktioniert ganz anders. Und wir kommen in Übereinstimmung mit Gott. So, wir müssen das Wort Gottes studieren, fleißig darin lesen und herausfinden, Gott, lehre du mich, zeige du mir deine Gedanken und sie nicht nur irgendwie zur Kenntnis nehmen und auf Distanz halten, sondern sie wirklich annehmen. Jesus sagt, wenn wir an seiner Rede bleiben, dann sind wir wirklich Jünger. So, das Kennzeichen der Jünger ist nicht, dass sie Gottesdienste besuchen. Das Kennzeichen der Jünger ist, dass sie im Alltag an der Rede, an den Worten des Herrn bleiben. Und dann sind sie Jünger und dann werden sie die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird sie frei machen. Wahrheit hat freimachende Kraft. Wenn da Menschen gebunden sind von Niedergeschlagensein, von Selbstablehnung und Selbstverachtung und all diesen Dingen. Ihr Problem ist, Lüge lebt in ihnen statt Wahrheit. Und wenn die Wahrheit kommt, muss die Lüge gehen. Wenn das Licht kommt, dann verschwindet die Finsternis. Und wenn wir sehen, wie Gott über uns denkt und wir nehmen diese Gedanken an, kommt Heilung, kommt Freisetzung, kommt Hoffnung, kommt innere Stärke, kommt Kraft. Das Wort Gottes bringt uns in das hinein, was Gott für uns hat. Und unsere Aufgabe ist, uns hinzugeben und dran zu bleiben am Wort Gottes. Und niemals zu erlauben, ja, das steht in der Bibel, aber das kann ich nicht leben. Das passt in meinem Leben nicht. Das funktioniert nicht. Gottes Wort ist gültig für alle Nationen, für alle Kulturen, für alle Zeiten. Auch für Deutschland im 21. Jahrhundert. Gottes Wort ist wahr. Und Gott wird die ehren und sich zu denen stellen, die sich zu seinem Wort stellen. Und es gibt bestimmte Teile oder Anteile unserer Kultur, aus denen wir aussteigen müssen. Jede Kultur hat gute Seiten und hat schlechte Seiten. Und man muss aussteigen aus diesen Anteilen. Weil wir jetzt Bürger des Himmels sind. Und das ist viel wichtiger, als dass wir Deutsche sind oder Russen sind oder Spanier sind. Wir sind Bürger des Himmels. Und wir leben nach einem neuen Plan, nach neuen Werten. Und niemals dürfen wir sagen, ja, das geht in unserer Zeit nicht. Weißt du, ich bin zu beschäftigt. Ich kann nicht Zeit haben mit Gott. Gott sagt, wenn du mich ehrst, wirst du glauben, dass es für dich wichtig ist. Und du wirst deine Prioritäten ändern. Wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, was wir sagen ist, wir haben unsere eigenen Prioritäten. Denn Zeit haben wir. 24 Stunden, jeden Tag, gleich verteilt, jeder von uns. Keiner kann sagen, ach schade, ich habe nur 20. Jeder hat 24, jeder. Wenn du sagst, du hast keine Zeit, Gott zu suchen, im Wort zu sein, dann sagst du damit, andere Dinge sind mir wichtiger. Das ist, was du sagst. Andere Dinge sind mir wichtiger. So wie manche hier aus der Gemeinde, ich werde sie morgen noch speziell begrüßen, die gar nicht jetzt hier sind. Da wird ein Seminar angesetzt und der Gemeinde wird gesagt, ich hoffe, dass die Ältesten, oder ich gehe davon aus, die Ältesten haben gesagt, Leute, das ist wichtig. Wir machen sowas nicht zum Spaß, für den Fall, dass ihr irgendwie gar nicht wisst, was ihr mit eurem Samstag anfangen sollt. Da bieten wir dann für die, die wirklich nicht wissen, wie sie ihre Zeit totschlagen sollen, für die bieten wir dann ein Seminar an. So, dann seid ihr gut aufgehoben, beschäftigt und macht keine dummen Sachen. Nein, die Ältesten haben gesagt, Leute, das ist wichtig, es ist der Plan Gottes. Wir müssen in diese Liebesbeziehung zum Herrn hinein. Es ist der Wille Gottes. Und das ist wichtig für alle. Wie kann das sein, dass eine Hälfte das an sich abperlen lässt wie eine Ente? Ja, die ist so gut eingefettet. Da perlt das Wasser einfach ab. Da kommt nie das Wasser auf die Entenhaut. Ja, die ist so gut eingefettet und die Federn sind so dicht, das Wasser bleibt, die Ente wird nie nass. Und viele Christen sind so, so immun gegen die Mahnung und Angebote und Einladungen des Herrn, die kommen durch die Ältesten. So immun. Und sie hören das und sagen, ja, Wer da hingehen mag, mag hingehen. Ich habe andere, wichtigere Dinge. Wenn unsere Prioritäten sich nicht verändern, wenn wir nicht Gott an die erste Stelle setzen, können wir nicht in die erste Liebe. Es müssen Werke stattfinden auf unserer Seite, habe ich heute Nachmittag betont. Werke, Aktionen, Taten auf unserer Seite, die ein Zeichen setzen für uns und für Gott. Der will wirklich. Der will wirklich. Und ich sehe das am Terminkalender. Ich sehe das an der Art, wie er seine Zeit verbringt. Der bringt mir seine Zeit am Morgen. Auf Gott zu warten, und viele Male passiert überhaupt nichts. Und viele Male ist es schwer. Und wir haben ungesalbte Gebetszeiten. Wenn du nicht, ich ja, viele Male. Das ist eine Demütigung. Lieben, wir sind doch intelligent, wir sind trainiert, wir können Pläne machen, wir könnten ein Organigramm zeichnen, wir könnten neue Strukturen erfinden, wir könnten was Neues organisieren, ein neues Event irgendwie kreieren. Wir können eine Menge Sachen tun. Stattdessen sagt Gott, komm und verbringe Zeit vor mir. Leg alles nieder, mach gar nichts, nimm deine Bibel und warte auf mich. Und dann warten wir auf ihn und er kommt nicht. Und er sagt, danke, komm morgen wieder. Und unser Verstand sagt, ich bin noch nicht blöd. Aber unser Herz sagt, ich brauche Gott, ich brauche ihn. Wenn Gott sagt, such mich, such mein Angesicht, dann wer sind wir zu sagen, Gott, wir haben hier zu schaffen, wir sind Schwaben, wir müssen hier was bewegen, wir müssen hier was bauen. Ihr Lieben, Gott ist Gott. Ob Schwabe oder Preußer, Gott ist Gott. Und er sagt, ich will dich sehen, jeden Morgen. Ich will dich sehen, jeden Morgen. Und jeder kann entscheiden, ob er das glaubt, ob er darauf eingeht, oder ob er sagt, puh, im Rentenalter, später, ja gerne. Aber jetzt bin ich zu beschäftigt. Ja, mit was? Sicherlich nicht mit dem Reich Gottes. Denn das Reich Gottes wird gebaut, wenn Gott in uns etwas baut. Dann wird das Reich Gottes gebaut. Und Jüngerschaft bedeutet, wir sind im Wort. Und wir sind beständig und fleißig im Wort. Und Jesus sagt, nur wenn wir das haben, wird das Licht anfangen zu scheinen. Und dann wird die Wahrheit uns frei machen. Sprich, wir werden die Lüge sehen. Wir werden die Lügen sehen. Unser Leben haben wir aufgebaut auf Lügen. Und diese Lügen sind jetzt im Fundament, die sehen wir nicht mehr. Aber unser ganzes Lebenshaus ist darauf aufgebaut. Und nur wenn das Licht scheinen darf, dann geht es tiefer und tiefer und tiefer. Und dann sehen wir diese Lebenslügen über uns, über andere, über das Leben, über Gott, über was weiß ich, alle möglichen verkehrten Vorstellungen. Und nur das Licht Gottes zeigt uns, wo wir auf verkehrten Fundamenten gebaut haben. Dann können wir das korrigieren. Wir brauchen diese Zeit im Wort. Lass uns einmal zu Sprüche gehen. Sprüche Kapitel 2. Hier ist eine ganz wichtige Passage, die auch diese Hingabe, dieses Leben mit dem Wort beschreibt. Mein Sohn, und achte mal drauf, es kommt hier dreimal, wenn, das heißt eine Bedingung. Und dann kommt dann. Wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Annehmen, verwahren, Ohr leihen, zuwenden. Wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme. Wenn du es suchst, wie Silber und wie Schätze ihm nachspürst. Da ist diese Beständigkeit, diese Ausgerichtetheit, dieser Fleiß, diese Erwartung. suchen wie Silber und wie Schätze. Dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Vorhin habe ich ein bisschen etwas schon gesagt über die Furcht des Herrn. Und hier sehen wir es wieder. Die Furcht des Herrn ist ein Herz, das Gott die Ehre geben will, das Gott nicht beleidigen will, das Gott ehren will, das Gott erfreuen will, das ganz auf Gott ausgerichtet sein will, was zu seiner Ehre leben will. Das ist die Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn kommt zustande durch ein Leben in Hingabe an das Wort. Wenn du meine Reden annimmst, dein Ohr zuwendest, Worte bewahrst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn. Und dann kommt das Nächste, und das ist eigentlich der Punkt, um den das ganze Seminar geht. Und du wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. Furcht des Herrn, ein Herz, das Gott ehrfürchtig begegnet, ist der Schlüssel, dass Gott sich selber offenbart. Du kannst jahrzehntelang etwas lesen über Gott und lesen von Menschen, die mit Gott gegangen sind, aber selber Gott kennenlernen kannst du nur auf eine Art und Weise, indem Gott sich dir offenbart. Sonst kannst du nur Gedanken über Gott sammeln. Und das ist, was viele tun und sich damit begnügen. Und Gott offenbart sich nur denen, die ein Herz haben, ihn zu fürchten. Den anderen offenbart er sich nicht. Nicht, weil er sich nicht offenbaren will, sondern weil die das gar nicht fassen können, weil die damit nicht umgehen können und weil die damit nur eine Menge dummes Zeug machen würden. Die Furcht des Herrn, heißt es in Sprüche 1, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Bevor Furcht des Herrn nicht da ist, gibt es überhaupt keine Erkenntnis. Jedenfalls nicht aus Gottes Sicht. Menschen mögen sich aufblähen und mögen sagen, sie haben eine Menge Erkenntnisse. Und ich kenne Leute, die studieren Prophetie und Endzeit und die Zahlen und die Symbolik und die können dich stundenlang zutexten. Aber sie kennen Gott nicht. Weil wer Gott kennt, wird eine Wertschätzung für ihn haben, wird einen Eifer für ihn haben, wird lernen, sich an ihm zu freuen, wird ein Verlangen haben, in Reinheit zu leben, wird ein Verlangen haben, in Demut und Wahrhaftigkeit zu leben. Die, die sich nach Gott ausstrecken und die anfangen, ihn zu erkennen, haben Merkmale, die Jesus bei den Gelehrten nie gefunden hat. Die haben Wissen angesammelt, aber kein Herz. Weder ein Herz für Gott noch ein Herz für Menschen. Bevor die Furcht des Herrn nicht anfängt, in uns Gestalt zu gewinnen, gibt es keine Erkenntnis Gottes. Das ist, was die Bibel sagt. Und darum ist es so absolut notwendig, dass wir dieses Herz kultivieren. Und wie viele Leute sind getäuscht von einer menschengemachten Religion? Und sie denken, nur weil sie auf einer Bibelschule waren, nur weil sie auf einem Pastoren- oder Predigerseminar waren, nur weil sie irgendein Papier haben oder so etwas, seien sie jetzt berechtigt, etwas über Gott sagen zu dürfen. Die Bibel sieht diese Dinge ganz anders. Und ein sehr großer Prozentsatz der christlichen Aktivitäten, die wir haben, hat mit Heiligen Geist und mit Offenbarungserkenntnis nichts zu tun. Vielleicht findest du das schockierend oder sogar arrogant oder wie auch immer, aber ist mir auch egal, wie du das findest. Ich sehe es. Und wenn du es nicht siehst, dann gibt es Gründe, warum du es nicht siehst. Und dann kannst du nicht verstehen, dass ich es sehe. Aber das ist wie ein Blinder und ein Sehender unterhalten sich. Und sagt, ist das nicht ein schönes Rot? Und der Blinde sagt, finde ich überhaupt nicht. Ja, logisch. Und wir haben so viele blinde Blindenleiter. Und sie wollen anderen in etwas hineinführen. Und wir müssen Gott kennenlernen, persönlich kennenlernen. Und es gibt nur einen Weg. Wir bringen ein bisschen Disziplin in unser Leben. In unsere Gedanken, Wir übernehmen das Wort und wir zahlen für die Wahrheit, die wir dort finden, einen Preis. Und wir gehen die Schritte, die dort beschrieben sind. Und wir ehren Gott damit. Und wir werden in der frommen Welt Widerspruch erzeugen. Und Menschen werden nicht begeistert sein. Manche. Aber wir wollen ein Herz haben, das Gott wohlgefällig ist, das Gott ehrt. So, du siehst hier, es kommt erst dieser Lebensstil der Hingabe an das Wort. Dieses Suchen, dieses Fragen, dieses fokussierte Leben. Es suchen, Verständnis suchen, wie Silber. Hast du mal Berichte gesehen von Schatzsucher? Wenn die irgendwie Kenntnis gekriegt haben von irgendeiner Goldgalere, die da in der Karibik irgendwann 1500 noch was untergegangen sind, was die für eine Action machen. Jahrelang bereiten die ihre Expedition vor. Und unternehmen Riesenanstrengungen, leihen sich sogar Geld, um das ganze Equipment zu kaufen, fahren da ein Riesenzeug dahin, um dann diese Goldgalere zu bergen, weil sie wissen, wenn ich die berge, kann ich die paar Millionen für den Bagger und das kann ich alles locker zurückzahlen. Das ist alles gar kein Problem. Eine Riesenaktion ist das. Da schnorchelt nicht einer mal durchs Korallenriff und sagt, ach, wenn ich hier einen Goldschatz finden würde, das wäre schon cool. Und dann findet der sogar noch einen. Das, sowas gibt es nicht. Sondern das ist eine Riesenarbeit. Das hat was mit Fleiß, mit Hingabe, mit Kosten, mit Zeit, mit Disziplin zu tun. Und Gott sagt, so sollen wir suchen. Wie nach Schätzen, wie nach Silber. Weil Gott zu erkennen ist das Allerwichtigste in deinem Leben. Es ist das Allerwichtigste. Weil alles wird sich verändern, wenn du anfängst, ihn zu erkennen. Alles wird sich verändern. Und wenn du erstmal beginnst, ihn zu schmecken, wenn du beginnst, Begegnungen mit ihm zu haben, du wirst sagen, es hat sich alles gelohnt. Es war nicht umsonst, das war nicht irgendwie zu anstrengend. Aber wir müssen mit dieser Idee aufräumen, dass das alles ganz einfach ist und alles so nebenbei passiert, während wir unser Leben überhaupt nicht weiter beachten, während wir unsere Prioritäten überhaupt nicht in Übereinstimmung mit den Zielen Gottes bringen. Aber irgendwann eines Tages wird der Himmel aufgehen, unser Leben wird herrlich sein und siegreich sein. Und wo wir immer im Straucheln waren, wo wir immer gefallen sind, da werden wir auf einmal stark sein. Das wird nicht passieren. Sondern es wird kommen, indem wir tun, was das Wort Gottes sagt. Es ist ein Prozess und es ist ein Lebensstil. Und Christen berauben sich selber und sagen, ja, aber das klingt nach Anstrengung. Ja, dann hast du gut zugehört. Weil das Anstrengung ist. Es ist nicht einfach, es ist Mühe. Ja, aber ich habe gedacht, bei Gott ist alles umsonst. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir forschen, wir suchen. Wir geben Zeit dran. Wir bringen Opfer. Wir leben ein fokussiertes Leben. Und das heißt, viele Dinge, sogar auch harmlose, nette, erlaubte Dinge, werden wir uns nicht erlauben, weil wir ein Ziel haben. Weil Prioritäten setzen heißt, das ist mir wichtig und deswegen lasse ich andere Dinge hinten runterfallen und streiche andere Dinge. Und da ist ein Riesenmangel in unserem Land. Und deswegen bewegt sich geistlich so wenig. Weil wir Vorstellungen haben, die Gemeinde muss doch ein nettes, ansprechendes, belebendes, inspirierendes, aufbauendes Programm mir bieten. Ich habe schließlich eine ganze harte Woche hinter mir und mit letzter Kraft auf Plattenreifen komme ich hier noch am Sonntagmorgen an. Da habe ich doch wohl ein Recht, dass der Pastor, den ich hier bezahle, zugegeben, ich gebe nicht zu viel dazu bei, aber immerhin, nicht wahr, symbolisch und so weiter. Ja, dann soll doch der jetzt mal bitte schön mich jetzt wieder aufmöbeln. Dafür ist doch die Gemeinde da, nicht wahr? Und je mehr Leute mit dieser stinkenden Haltung, die stinkt zum Himmel, je mehr Leute mit dieser Haltung am Sonntag kommen, umso weniger Heiliger Geist wirst du haben in der Versammlung. Hallo, schreib das auf. Je mehr Leute mit dieser Unterhaltungsmentalität kommen und faul sind und 6 Tage lang zu Hause nicht Gott suchen, umso weniger Heiliger Geist wird in dieser Versammlung sein. Das ist die Wahrheit. Faulheit ist ein mächtiger Räuber. Und das Wort Gottes sagt, der Faule ist ein Bruder des Verderbers. Wow. Wenn du ein bisschen Bibelsprache kennst, dann weißt du, wer der Verderber ist. Es ist der, der raubt und wirkt und umbringt. Und wenn ich mein Leben in Faulheit gestatte, dann habe ich Beziehung mit dem Teufel. Sagt, nee, das kann nicht sein, das nehme ich nicht an. Ob du das annimmst oder nicht, das heißt noch lange nicht, dass das nicht in Wirksamkeit ist. Das ist, was Gottes Wort sagt. Und viele Menschen sind faul und beschäftigen sich mit allem, nur nicht damit, ich will Gott kennenlernen. Und sie hegen diese Hoffnung, irgendwann muss doch der Himmel sich erbarmen und irgendwann muss doch auch mal für mich die Sonne scheinen und irgendwann muss ich doch auch mal ein kleines Glück und eine kleine Freude und Begeisterung in Jesus finden. Vergiss diese Armseligkeitsmentalität. Gib du, was du geben kannst, deine Zeit, deine Kraft und dein Geld in das Reich Gottes. Deine Zeit, deine Kraft und dein Geld in das Reich Gottes. Und wenn du das tust, Gott ist ein Belohner. Ich sage in das Reich Gottes, ich sage nicht in die Gemeinde. Man kann widerwillig seinen Zehnten abdrücken oder wenigstens einen Teil davon. Aber da wird nie ein Segen kommen. Sondern wir kommen mit Freude vor Gott, sagen, hier sind wir und wir ehren dich. Und mit unserem Geld demonstrieren wir vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt, du bist unsere Quelle. Nicht die irdischen Quellen, nicht meine Arbeit, nicht meine Rente, nicht dies, nicht das. Du bist meine Quelle. Wir sind nicht mehr Teil dieses Systems, wir sind Teil eines neuen Systems. Und Rentensysteme mögen gefährdet sein oder zusammenbrechen. Die Himmelsbank wird nie zusammenbrechen. Und wir können Schätze sammeln im Himmel. Aber wie wenige haben Eifer, Schätze zu sammeln im Himmel. Sie wollen lieber Schätze auf der Erde haben. Und Jesus sagt, warum tut er das? Die verrosten oder die werden geklaut oder die lösen sich in nichts auf. Sammelt doch Schätze im Himmel. Aber weil wir nicht glauben, dass man im Himmel Schätze sammeln kann, weil wir nur die Erde sehen, sind all diese Worte nur fromme Worte für uns. Und wir brauchen Offenbarung über diese Dinge. Wir brauchen Klarheit, dass das wirklich der Wille Gottes ist und dass das ein besseres Leben ist, als was man lebt, wenn man sich nur nach dem Irdischen orientiert. Die Hingabe an das Wort Gottes wird ein Herz hervorbringen, das Gott fürchtet. Und nur dieses Herz, das Gott fürchtet, wird imstande sein, Gott wirklich persönlich kennenzulernen. Das ist, was die Bibel sagt. Es ist ja ernüchternd, aber es ist ja gut, wenn die falschen Hoffnungen alle abgeschlachtet werden. Es ist ja nur gut. Dann setzen wir nicht unsere Hoffnung auf tote Pferde, die nicht mehr laufen. Amen. Dann wissen wir, die sind tot, von denen können wir nichts mehr erwarten. Und da ist diese eine Sache, die voller Hoffnung ist. Wir können Gott kennenlernen. Und wenn wir ihn kennenlernen, öffnet sich der Himmel. Jesus sagt, Johannes 17, Vers 3, Gott zu erkennen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus, das ist das ewige Leben. Was meint er damit? Das ewige Leben ist das göttliche Leben, ist das Leben, das Gott in sich hat. Und das ist eine ganz andere Art von Leben, als was normale Menschen haben. Und Kinder Gottes haben das Privileg, aber leider noch nicht so tief verstanden. Wir haben neben dem menschlichen Leben, wir haben jetzt das Leben aus Gott in uns. Und nur deswegen gibt es überhaupt eine berechtigte Chance, dass wir in das Bild Christi umgestaltet werden und dass wir Teilhaber werden der göttlichen Natur, weil dieses Leben aus Gott in uns ist. Und Gott zu erkennen, bedeutet, da öffnet sich ein Kanal und dieses Leben der Liebe, der Ermutigung, der Kraft, der Hoffnung, wo es manchmal im Sichtbaren nicht zu hoffen gibt, dieses Leben strömt ein in uns und es erfüllt uns und es wird die Kraft, mit der wir vorwärts gehen. Und andere werden müde, aber wir gehen weiter. Andere werden mutlos, hoffnungslos, aber wir haben Hoffnung. Nicht, weil es da was gibt, auf das man hoffen kann, sondern weil wir etwas sehen, was die anderen nicht sehen. Leben aus Gott. Und dieses Leben kommt, wenn wir ihn erkennen. Und ich sagte es schon vorhin und ich muss es wieder sagen. Es ist ein Prozess. Und wir alle, auch die Fortgeschrittensten unter uns, wir haben alle gerade erst begonnen, ihn zu erkennen. Und da ist noch so viel mehr und so viel tiefere Dimensionen der Erkenntnis Gottes. Und Gott möchte, dass wir ihn erkennen. So ein wesentlicher Punkt oder der Startpunkt ist Hingabe an Gottes Gedanken, Hingabe an Gottes Wort und in Übereinstimmung kommen mit Gottes Wort, egal was das für Konsequenzen bedeutet. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und indem wir die Wahrheit annehmen, werden wir verändert. Und dann will ich jetzt über das Zweite sprechen, was damit sehr eng verbunden ist und was auch nur sich entwickeln kann, wenn das Erste da ist. Wenn dieses Leben im Wort da ist, dann gibt es einen zweiten Bereich, auf den wir schauen sollen. Und wo wir erwarten können, dass Dinge anfangen zu geschehen. Und das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Der Dienst des Heiligen Geistes. Wir brauchen beides. Wir brauchen das Wort und wir brauchen den Heiligen Geist. Aber wo das Wort nicht geehrt wird, wird der Heilige Geist nicht kommen. Aber wo das Wort geehrt wird, wird er kommen. Und wir müssen wissen, wie wir kooperieren, wie wir auf sein Kommen eingehen und wie wir mehr Raum machen für ihn. Der Heilige Geist will uns dienen in vielfältiger Weise. Und jeder Dienst des Heiligen Geistes muss von uns erkannt und geglaubt werden. Der Heilige Geist tut seine Dienste an uns nicht einfach, weil er sie tun möchte. Er übergeht unseren Willen nicht. Wir müssen erkennen, was er tun will. Wir müssen es glauben und begehren und erwarten. Und ihm Raum machen. Mit ihm kooperieren. Er wird es nicht einfach automatisch tun. Der Heilige Geist ist eine Person. Und er verdient genauso viel Respekt und Ehrfurcht wie Jesus und wie der Vater. Und er ist die Person der Gottheit, die uns am nächsten ist. Jesus sitzt auf dem Thron, zur Rechten des Vaters. Der Teil von Gott, wenn ich das so sagen darf, der jetzt hier auf Erden ist und der mit uns ist und der uns prägen will, erziehen will, Augen auftun will, beschenken will, ist Gott der Heilige Geist. Und wir brauchen eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen eine Beziehung zum Heiligen Geist. Wir können nicht ihn ignorieren und dann erwarten, aber doch würde er uns dienen. Er kann nur denen dienen, die ihn willkommen heißen, die ihn ehren, die sich vor ihm verneigen und die seinen Dienst begehren. Nur denen kann der Heilige Geist dienen. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. So wichtig. Und wie viel Angst und Unsicherheit und Unkenntnis gibt es in Bezug auf ihn?